Geht es Ihnen, geht es dir manchmal auch so? Da kommen wir Menschen erfahrungsgemäß in Lebensphasen, wo sich alles in uns und um uns herum dreht. Wo wir uns so überbeschäftigen, dass wir kaum oder gar nicht mehr zur inneren Ruhe kommen. Oder im anderen Extremfall erleben wir solche Übergangs- und Wartezeiten, wo wir manchmal in bestimmten Entwicklungen fast wie erstarrt stecken bleiben und gar nicht so recht wissen, ob es überhaupt irgendwie, irgendwo oder irgendwann weitergeht. Da kann man nur geduldig abwarten, ausharren. Wüstenerfahrung, sagen wir auch. Beide Extreme sind auf Dauer schwierig. Wenn sich unser Lebenskarussell zu schnell oder zu einseitig dreht, genauso wie wenn scheinbar gar nichts weitergeht. Fällt dir oder fällt Ihnen so eine Situation, eine Übergangszeit ein aus Ihrem Leben, aus deinem Leben? Wie hat sich das angefühlt? So ähnlich könnte es auch den 12 Aposteln vor Pfingsten gegangen sein, allem voran dem Petrus. Denn die Zeit seit Ostern war für sie von beiden Extremen geprägt. Eine Zwischenzeit, ein schwieriger Übergang, der ihnen noch ganz schön in den Knochen steckt. Zuerst alles in Bewegung, vor 8 Wochen die Kreuzigung und Auferstehung mitzuerleben, ja, als enger Wegbegleiter Jesu direkt betroffen zu sein. Da hat sich alles bewegt, was sich irgendwie bewegen konnte. Dann die nächsten 40 Tage lang kam der auferstandene Jesus bei den Aposteln immer wieder vorbei und erklärte ihnen viele bewegende, interessante, ja neue Dinge für sie. So versprach Jesus den Heiligen Geist als Stellvertreter. Und er erklärte ihnen, was die Aufgabe des Heiligen Geistes sein wird, nämlich ihnen Sündenerkenntnis und Umkehr zu schenken, sie zu leiten, zu schützen, trösten, ihnen Gottes Herrlichkeit aufzuzeigen. Und dann verabschiedete sich der Messias mit einer Anweisung: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Und er hinterließ ihnen eine Verheißung verbunden mit einem Auftrag: Ihr werdet schon bald mit dem Heiligen Geist getauft werden, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und von ihm die Kraft bekommen, überall als meine Zeugen aufzutreten, bis ans äußerste Ende der Welt. Ja, und dann wurde er vor ihren Augen von einer Wolke in den Himmel emporgehoben. Das war Christi Himmelfahrt. Ganz schön bewegend. Und die letzten 10 Tage, das andere Extrem, Bewegungslosigkeit, Wartezeit, von Jesus verlassen, trauernd zurückgezogen im oberen Stockwerk eines Hauses. Da hockten die 12 Apostel hinter verschlossener Tür, von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich denke mir, auch verunsichert, ein Stück weit gelähmt und dennoch erwartungsvoll, mögen sie gefragt haben, wann bewegt sich endlich wieder was? Wie wird es sein, wenn dieser Heilige Geist kommt? Ganz besonders der Apostel Petrus, der ja vor Christi Himmelfahrt noch eine Schlüsselbegegnung mit Jesus hatte, da tat er Buße, dass er Jesus verleugnet hatte vor der Kreuzigung. Er kehrte um, er bekannte Jesus seine Liebe und bestätigte von ganzem Herzen, dass er die vor ihm liegende Berufung als Menschenfischer, als Gemeindebauer wirklich annehmen wolle. Aber nach Christi Himmelfahrt hat auch er sich erst einmal ins Schneckenhaus zurückgezogen, um abzuwarten. Bleiben und warten, hatte Jesus den Aposteln angeordnet. Das taten sie auch gehorsam und waren vereint im Gebet. Jetzt ist schon der 50. Tag angebrochen, 50 Tage nach Ostern. Das 50 heißt Pentekoste, auf Griechisch der Name Pfingsten. Traditionell wird da das jährliche jüdische Wochenfest Schavut gefeiert. Wir haben es eben aus der Erzählung des Predigttextes gehört, das auch an dem Morgen schon wie geplant begonnen hat. Gefeiert wird da im Tempelvorhof Jerusalems zum einen ein Art Erntedankfest für für die ersten reifen Weizenkörner, die erste Ernte, und zum anderen ein Erinnerungsfest der Juden an ihren Bundesschluss mit Gott und die 10 Gebote. Und hier setzt jetzt unsere Pfingstgeschichte ein, die uns eben in der Erzählform vorgetragen wurde. Ich möchte 3 Aspekte herausgreifen und vertiefen, die der Heilige Geist bei der Ausgießung bewirkt hat. Der Heilige Geist bewegt, er belebt und er begabt. Erstens, Gottes Geist bewegt. Zunächst haben wir gehört von Naturgewalten, die der Heilige Geist, die Gott bewegt hat. Lukas beschreibt 3 von ihnen, zunächst 2 explizit, den Wind und das Feuer, das Brausen und das Rauschen vom Himmel wie der Wind. Das gilt als Zeichen für die Macht und die Fülle des Heiligen Geistes. Auch der Hesekiel schreibt schon, dass bei der künftigen Wiederherstellung Israels, wenn die Toten wiederbelebt werden, der Wind die Geschehnisse begleiten wird, als Symbol für den Heiligen Geist. Und dann die zerteilten Feuerzungen, von denen wir gehört haben, die sich niederlassen. Sie stehen für die Anwesenheit Gottes. Auch als Gott Israel am Sinai das Gesetz gab, was ja an diesem Tag jetzt heute gefeiert wird, da gab es Blitze, Donner, unwetterartiges Erdbeben, Rauch eines Feuers als Zeichen, dass Gott mächtig da war. Neben Wasser und Feuer erwähnt der Lukas hier auch noch die Kraft des Wassers, zwar nicht explizit, aber mit den Verben strömen, fließen, ausgießen. An anderer Bibelstelle wird ja auch gesagt, dass der Heilige Geist oft wie eine Quelle, wie Ströme des lebendigen Wassers sind. Und mit all diesen äußeren Erscheinungen, mit dieser Dynamik von den Naturgewalten, war für die Leute damals klar, hier geschieht was Außerordentliches. Das ist Gott, der am Werk ist. Der Geist Gottes bewegt aber eben nicht nur die Naturelemente, sondern auch die Menschen und allen voran die Apostel. Sie werden mit einem Mal wachgerüttelt und überrascht von enormen Kraftwirkungen. Das kann nur der von Jesus angekündigte Heilige Geist sein. Sie springen auf, sie öffnen die Haustür und machen sich eilends auf den Weg zur Menschenmenge hinunter. Plötzlich wird auch die ganze Festgesellschaft gläubiger Juden im Tempelvorhof, auch die am Rande beteiligten Bewohner von Jerusalem, alle irgendwie mit einbezogen, ob sie näher dran sind oder auch weiter von außen beobachtend. Ja, unsere Predigtgeschichte ist voller Bewegungen. Laut, kraftvoll, unüberhörbar und unübersehbar. War ja auch ein großes, bedeutendes Ereignis. Wie bewegt der Heilige Geist uns heute? Es gibt viele unbegrenzte Möglichkeiten, die auch manchmal leise, unscheinbar sind, klein, wie Gott uns bewegen möchte. Wenn er uns in seine Nähe ziehen, leiten, trösten, schützen, warnen, ermutigen, fröhlich machen will. Ich habe allerdings eine kritische Frage und Gedanken an uns, an mich auch heute. Sind die meisten von uns Christen heute so sehr in Bewegung, dass Gottes Geist sie erst einmal aus ihrer Überbeschäftigung bremsen und helfen muss, runterzukommen, herauszutreten, Prioritäten zu setzen, um überhaupt Bedürfnis und Sehnsucht nach Gottes Wirken zu spüren, sich auf die Suche zu machen? Natürlich ist Gott immer und überall und sein Geist weht wann, wie und wo er will. Es liegt aber auch an uns, ihn einzuladen, uns zu öffnen, Raum, Zeit und Aufmerksamkeit zu schaffen, wo wir andere Reize zurückfahren. Kann es sein, dass der Heilige Geist dich und sie auf eine Art bewegen will, dass er uns hilft, eine Gegenbewegung einzuleiten, wo wir unser Leben für eine Neuausrichtung zu Gott entschleunigen und verschlanken müssen, damit Gott Platz hat, das, was wirklich trägt und erfüllt. Vielleicht ist das die schwierigste Bewegung im Leben, die der Geist Gottes aber vollbringen kann und die er will. Das Loslassen von unserer permanenten Geschäftigkeit, das Einkehren bei Gott, das Stillhalten, das Zulassen Und dann die Kraftwirkungen, wie Liebe, Frieden, Mut und Freude in uns aufzunehmen, das miteinander zu teilen und an andere weitergeben zu können. Und so kann der Heilige Geist nicht nur laut und spektakulär, sondern auch leise und unscheinbar in vielen kleinen und großen Situationen des Alltags wirken. Der Geist Gottes wird ja nicht nur mit donnernden und tosenden Naturgewalten verglichen, an anderer Stelle zum Beispiel auch mit dem Symbol einer Taube beschrieben, die wie ein sanfter Windhauch vom Himmel herabgleitet und sich auf die Köpfe der Menschen einlässt. Es gibt also unzählige verschiedene Formen, wie der Geist Gottes sich bemerkbar machen kann, damit wir ihn wahrnehmen, wenn Gott uns bewegen will. Sperren wir so wie die Apostel unsere Sinne und unsere Türen auf, laufen wir hinaus, kommen wir zusammen. Der zweite Punkt, Gottes Geist belebt. Dieses neue Leben entsteht bei denen, die an Pfingsten an die Grenzen kommen, Grenzen ihres Verstandes, der Selbstkontrolle und die sich dazu bewegen lassen, Fragen zu stellen. Wie in unserer Geschichte, da lesen wir, einer fragte den anderen, was soll das bedeuten? Petrus spürt hier den Impuls, dass es seine Aufgabe ist, die Geschehnisse zu erklären. Und so beginnt er hier mit seiner Pfingstpredigt den Auftakt für seine Berufung als Missionar und Gemeindebauer. Vollmächtig wird er den Juden damals das Evangelium erklären, denjenigen, die noch nicht nach dem neuen Bund gläubig sind. So hat es Jesus ja beim Abschied verheißen. Und ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und die Kraft von ihm bekommen, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem wird es losgehen bis ans äußere Ende der Welt. Ja, und heute ging das los. Gott hat diesen Tag des jüdischen Erinnerungsfestes ganz bewusst ausgewählt, um mit der Ausgießung des Heiligen Geistes seinen alten Bund mit den Juden zu erneuern. Er will seinen neuen Bund mit ihnen schließen. Dazu ist jetzt die Dreieinigkeit komplett und Gottes Plan kann zum Ziel kommen. Gottes Wirken damals am Sinai beim alten Bund und das, was sich jetzt an Pfingsten vom neuen Bund her ereignet, das weist deutliche Parallelen auf. Auch damals zeigte Gott mit Wind und mit Feuer zeichenhaft, dass er mächtig und gegenwärtig ist. Einige Parallelen. Am Sinai, da war Mose auch 50 Tage unterwegs, bis er dann oben auf dem Berg die Gesetzestafeln entgegennahm. Von Ostern bis Pfingsten dauert es ebenfalls 50 Tage. Am Sinai stand das Gesetz im Mittelpunkt und an Pfingsten jetzt Gottes Geist, die persönliche Herzensbeziehung zum dreieinigen Gott. Am Sinai erleben wir den Schöpfergeist Gottes und an Pfingsten den Erlösergeist Jesu. Am Sinai den Gott der Gerechtigkeit, an Pfingsten den Gott der Gnade. Am Sinai Tod, denn danach starben 3000 Leute, die sich dem Geist widersetzten. An Pfingsten neues, ewiges Leben, denn abends ließen sich 3000 Leute taufen und sie erfuhren die Rettung in Form von Schuldvergebung. Im neuen Bund ist Gott selber mit der Kraft seines Geistes in uns wirksam, um das Gute, um das aufbauende Leben hervorzubringen, das wir nicht selber aus eigener Kraft, aus Gesetzlichkeit und Zwang heraus alleine schaffen können und auch nicht müssen. Der Heilige Geist wirkt, dass Menschen die Sünde lassen wollen. Diese Freiheit schenkt uns Gott. Es ist der Sieg über den Tod, den Jesus am Kreuz errungen hat. Und deshalb ist Pfingsten für uns Christen das Fest der Freude, der Freiheit und des Lebens. Erleben wir diese Pfingstbedeutung heute so belebend und erwarten wir von Gott, dass wir als Bewegte auch immer wieder belebt werden? Drittens, der Heilige Geist begabt. Hier in der Geschichte nur eine Gabe von insgesamt über 25 Gaben, die sich in der Geschichte entfalten, auch nachher in allen Berichten im Neuen Testament. Hier ist es die Gabe, dass die Apostel lebendige, reale Sprachen empfangen haben und damit Sprachbarrieren zwischen den Gläubigen aus den verschiedenen Herkunftsländern eingerissen wurden. Diese vom Geist übernatürlich gewirkten Sprachen sind in unserer Geschichte genau die Muttersprachen, die Dialekte der von weit her angereisten Juden. Und sie konnten sie verstehen. Daneben geschieht das Hörwunder. Denn wo später im Gemeindegebrauch, ja im Praktizieren der Geistesgaben, ein Begabter für die Übersetzung der Botschaft sorgen soll, da hat hier an Pfingsten der Geist selber die Übersetzungsaufgabe übernommen. Eine Auslegung, die ich las, schreibt dazu: An Pfingsten wird die Strafe der Sprachverwirrung und der Zerstreuung des Volkes Gottes zurückgenommen, die sich beim Turmbau zu Babel ereignet hat und die sie verhängt bekamen. Durch ein Wunder des Heiligen Geistes verstehen sie sich jetzt wieder. Aber es waren ja nicht nur Verständigungsprobleme, es waren nicht nur die Sprache, die die Barrieren schaffte unter den Juden, die sich da versammelt hatten zum Feiern, sondern auch gravierende Kulturbarrieren. Und auch die durchbricht Gott mit seinem Geist. Obwohl die alle, man spricht von 120, die im Kern genannt werden, angereist waren, es waren ja dann nachher noch viele mehr, obwohl sie alle vom Glauben her Juden sind, stammen sie doch aus ganz unterschiedlichen Prägungen und Kulturen, die sich trotz des gemeinsamen Glaubens dann auch irgendwie distanzierend auf ihre Beziehung ausgewirkt haben. Ich verstehe es so, dass sie vielleicht manchmal mehr nebeneinander als wirklich miteinander dieses Fest gefeiert haben. Und diese neue, innige Beziehung der Menschen zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Geist, die verändert diese Menge, diese Festgesellschaft mit einem Mal. Sie heilt sie und sie befähigt sie zu einer neuen Beziehung auch untereinander. Das ist eine unmittelbare Frucht, dass sie Gott anbeten. Wir lesen da im Vers 11 in der Mitte der Erzählung, die wir gehört haben: Jetzt reden alle gläubigen Juden von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hat. Das ist Lobpreis. Die haben nicht gepredigt, die haben sich erzählt von Gottes wunderbaren Dingen und auch gesungen miteinander. Ja, das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, für über 25 Gaben, die sich entfalten werden im Leben des neuen Bundes mit den Gemeinden am Anfang. Das Größte für mich scheint zu sein, dass Gott geistliche Einheit schenkt, dass er das unter den Gliedern dort freisetzt und sie komplett unterschiedlich sein können. So entsteht ja an Pfingsten die Gemeinde Jesu. Es ist eine multikulturelle Glaubensgemeinschaft unter der einen Herrschaft Christi. Geschwister können Spannung aushalten, sich in ihrer Unterschiedlichkeit gegenseitig ergänzen und voneinander lernen. Die Kraft des Heiligen Geistes schafft ein bis dahin nicht bekanntes Einssein. Die Verbindlichkeit, aber auch die Gelassenheit und die Großzügigkeit und große Freude im Zusammenleben. Hier kommt der Petrus in sein Element. All das, was Gott schon im Vorfeld im Alten Testament den Propheten gegeben hat, was sie vorausgesehen haben, das trifft jetzt ein. Und wir haben es gehört aus Joel 3, die Verse 1 bis 5. Die beginnt der Petrus laut auszurufen. Er proklamiert sie. Jetzt ist es soweit. Hier an Pfingsten gründet sich damit die neutestamentliche Gemeinde Jesu, wo Gottes Plan komplett wird. Mit seinem Geist, die er als Energiequelle über die Gotteskinder ausgießt, mit dem er sie fortan immer wieder erfüllen wird, sorgt der Auftraggeber für seine Beauftragten mit allem, was sie für diesen Auftrag brauchen werden. Somit wird die Gabe zur Aufgabe, in der wir aus der Kraft des Heiligen Geistes dienen dürfen. Auch hier möchte ich uns herausfordern. Erleben wir diese von Gottes Geist gestiftete Einheit in unserer Mitte, in der Familie, in den Beziehungen, aber auch in der Gemeinde? Oder reiben wir uns auf an menschlichen Unterschieden, weil wir die Vielfalt nicht erkennen können, für die Gott unser Miteinander in Einheit berufen hat? und zu der er uns wachsen und reifen lassen will. Wo der Geist herrscht, da ist Freiheit, in der die von Gott zur Einheit in Vielfalt Berufenen geistliche Früchte und Segen erfahren dürfen. Am Pfingsten will Gott, dass der Funke zwischen ihm und uns überspringt. Sein Geist will uns anzünden und zu unserer Kraftquelle hierfür werden. Dazu bewegt, belebt und begabt uns der Heilige Geist. Und dieses Geschenk sollten wir jeden Tag erwartungsvoll immer wieder neu annehmen und heute mit großer Freude feiern. Ich wünsche uns in diesem Sinne ein fröhliches, ein erfülltes und ein gesegnetes Pfingstfest. In dem Lied jetzt nach der Predigt, das ist ein Gebet, können wir unsere Gedanken nochmal vertiefen. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Komm, erfülle mich.
Thanks.